Lords und Ladies, herzlich willkommen zur 465. Ausgabe des Sneakpods. Bevor wir uns alle zum gemeinsamen Ausritt begeben, besprechen wir für euch das Lichtspiel Love and Friendship. Mit mir hier der junge Lord, das ist Robert Krüger.
Guten Abend, meine Gnädigste. Kate Beckinsale wird heute gespielt von Stefan Gisper.
Hallöchen!
Eigentlich haben wir damit alles gesagt, ja.
Wir waren in der Sneak, ahnen nichts Böses, denken uns, Mensch, schön, dass wir uns mal wieder im Kino sehen und dann Jane Austen.
Dann Jane Austen.
Es war nicht so doll, oder?
Dazu kommen wir gleich. Aber okay, lass uns vorne anfangen.
Love and Friendship, worum ging's?
Das war der aller Enthusiasmus, der dir zu diesem Film zu entlocken ist, nehme ich an.
Ja.
Es geht um Lady Susan Vernon. Love and Friendship ist ein Jane Austen Roman, wie du schon erwähnt hast, der 1800 Schnee rausgekommen ist, aber schon sehr viel vorher geschrieben wurde, 1790er irgendwann. Ja, es geht um Lady Susan Vernon, eine Frau, die einen Ruf wie Donnerhall hat in dieser entsprechenden Kreisen, in denen sie sich bewegt, also das gehobene englische, diese Lordschaften und Leute, die irgendwie Schlösser und Kutschen und Landhäuser und solche Dinge besitzen.
Lord and Ladyschaften.
Genau. Sie ist kürzlich verwitwet. Den Herrn Vernon hat es dahin gerafft. Warum, wissen wir nicht so, das ist am Anfang des Films bereits passiert. Und jetzt hat sie ja natürlich ein Problem, weil sie hat kein Geld. Das wird nicht erklärt, ne, warum sie da jetzt irgendwie nichts Sinnvolles erbt oder so. Keine Ahnung. Nee. Aber sie bewegt sich halt in diesen Kreisen, hat einen etwas aufwendigeren Lebensstil und auch eine Tochter, die jetzt so langsam ins heiratsfähige Alter kommt. Und diesen Lebensstil würde sie gerne für sich und für ihre Tochter aufrechterhalten. Also braucht sie jemanden zum Heiraten, sowohl für sich als auch eben für die Tochter. Und
braucht jemand zum Heiraten? Das war doch echt schon schrecklich, oder?
Ja, aber gut, das ist halt so gewesen damals scheinbar. So wird uns das erklärt, wenn man selber kein Geld hat als Frau, weil man jetzt nicht irgendwie selber aus irgendwelchen Gründen reich ist. Das gibt's ja wohl auch oder gab's damals auch. Aber in diesem Fall ist es eben so, wenn sie jetzt in diesem Stand bleiben möchte, dann ja, entweder heiratet sie irgendwo ein. Ihre Tochter schlägt ja manchmal in dem Film auch vor, sie möchte gerne für ihr Geld arbeiten, sie könnte unterrichten, aber da schwingt dann halt in den Reaktionen auf diesen Satz, schwingt halt bei den Leuten immer mit so, ja, aber dann läuft das nicht so, wie du das jetzt kennst. Dann wohnst du halt nicht auf so einem hochherrschaftlichen Haus. Du kannst zwar irgendwo unterrichten gehen, kannst davon vielleicht deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber halt einen ganz anderen als das, was wir hier machen. Ja, den ganzen Tag nichts tun und im Schlossgarten rumwandeln, dazu muss man halt reich heiraten, sonst läuft das nicht. Und das ist eben der Punkt, und was das jetzt Besondere an Lady Susan Vernon, gespielt von Kate Beckinsale, ist, dass sie eben mit ihrer Freundin von Chloe Sevigny gespielte Alicia Johnson zusammen so eine Art, ja, die beiden schmieden halt so Pläne, dass sie halt, sie kann halt Männer um den Finger wickeln. Also sie weiß, wie man sich in dieser Gesellschaft bewegt und wie man Männern, ob verheiratet oder unverheiratet, ist in dem Fall völlig egal, wie man die um den Finger wickelt und wie man die gegeneinander ausspielt, und auch wenn da irgendwie noch andere Frauen mit rumbuhlen um Männer, dann werden die alle gegeneinander irgendwie in Szene gebracht und am Ende läuft das dann genauso, wie sie sich das vorgestellt hat. Und da werden auch viele Gemeinheiten ausgeteilt und da wird sehr spitzzüngig mit Leuten ins Gericht gegangen, die das dann teilweise merken, aber nicht, das waren so die Momente, wo der Film vielleicht auch ganz, ganz gut war manchmal. Warum das uns insgesamt vielleicht nicht gefallen hat, können wir gleich noch ein bisschen aufdröseln, aber die guten Pointen waren dann halt, dass der Film durchaus versucht, lustig zu sein. Das ist halt verpackt in die Sprache der damaligen Zeit, und sie geht halt oft hin und sagt sehr gemeine Dinge oder verpackt Dinge eben in diese Sprache, die dann sehr spitzzüngig, sehr gemein sind und wo man dann auch merkt, das Gegenüber hat durchaus verstanden, was gemeint ist und weiß, dass es gerade beleidigt wurde, aber es war so gut verpackt und so nett und so den Konventionen und Normen angepasst, dass man nichts dagegen sagen kann, dass man es nur so, okay, du dumme Bitch, ich weiß, was du hier gerade gemacht hast, ja, so ungefähr, aber du kannst es halt nicht, in dem Augenblick ist es halt, es entspricht allen Konventionen und du kannst da jetzt nicht gegen angehen, aber du hast es verstanden und manche um dich rum haben es auch verstanden und dann wird da halt so mit diesen Normen und Konventionen, die werden halt ausgereizt, bis wohin das eben geht. Ja. Und ja, sie kommt dann eben mit ihrer Tochter, um die Geschichte vielleicht noch kurz zu erzählen, gleich am Anfang kommt sie auf einen Gutshof namens Churchill und dort gibt es einen Sohn der Familie, Sir James Martin, und der ist so ein bisschen der Fokus ihres Interesses, mit dem fängt sie da so ein bisschen an, den so um den Finger zu wickeln und ihm irgendwie Aussichten zu machen. Und parallel dazu gibt's dann noch so einen etwas dümmlichen, oder habe ich den jetzt verwechselt? Ist Bennett der andere? Ich glaube, ich habe ihn jetzt verwechselt. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Egal, jedenfalls gibt es einen recht okayen Sohn da des Hauses, dem macht sie ihr Avancen und dann gibt es noch einen anderen Typen, der dann da angereist kommt und der ist leider ein bisschen.
Das ist doch Hohlbrot. Der Tochter schon einen Antrag gemacht hat.
Der hat ihrer Tochter einen Antrag gemacht und ihre Tochter mag ihn aber gar nicht heiraten, weil er ist halt leider wirklich dumm und das trägt er auch durchaus, an manchen Stellen ist der Film dann auch an der Stelle wieder lustig, weil er wirklich, wirklich dumm ist, der Typ.
Der ist hart blöd. Also ist schon.
ist schon grenzwertig. Das ist ja so 250 Jahre so. Inzucht, da kommt das dann raus. Ja gut, also.
Wie die überhaupt darüber nachdenken konnte, aber gut, wir leben jetzt halt in einer anderen Zeit, wo uns solche Themen halt auch indiskutabel falsch vorkommen.
Richtig, aber damals war das wohl offensichtlich eben so. Man sieht aber auch, dass es dann damals, zumindest zeigt uns der Film das so, dass es dann durchaus auch Leute gegeben hat, wie eben ihre Tochter, übrigens von Morfydd Clark, was ich nach wie vor einen fantastischen Vornamen finde, Morfydd, Morfydd.
Was?
Wie kann man seine Tochter so nennen? Morfydd?
Morfydd.
Ich weiß nicht, wo sie her ist, keine Ahnung.
Fit-Podcast-Verzeichnis.
Ja, die hat sich schon passend benannt, die sollte da irgendwie Schirmherrin werden. Jedenfalls die
eine walisische Schauspielerin.
Okay, vielleicht heißt man da so, aber ich habe diesen Namen noch nie zuvor gehört und ich finde es irgendwie faszinierend, was es alles für Namen gibt. Die Tochter will ja nicht, also die will den ja nicht heiraten und die gerät darüber durchaus in Streit mit ihrer Mutter. Wobei man sich am Ende des Films alles auch fragen muss, ob das nicht alles von der Mutter auch nur eingefädelt wurde, damit am Ende alles so in die Bahn gelenkt wird und hinfällt, wie sie das haben will und dass da vielleicht so manche Sachen, wo man dann so ein Setup bauen muss, dass der Typ die Tochter haben will, weil man das vorübergehend braucht, dieses Setup. Ja. Also ich will jetzt nicht verraten, was da passiert, aber sie ist so eine manipulatorische Figur, die einfach alles so steuert und Leute gegen ihren Willen hinbringt, wo sie haben will, dass man hinterher nicht mehr sicher ist, ob das alles überhaupt jemals so gedacht war, dass die diesen Deppen heiraten soll. Aber die Tochter ist sehr dagegen. Also gab damals dann wohl auch Leute, wenn man den Film jetzt mal für bare Münze nehmen will, durchaus auch da schon Widerstand gegen das. Aber der Rat, der der Tochter gegeben wird über den Film, ist ja auch oft so, der Typ ist eine gute Partie und
genau, der hat Geld.
Der hat Geld, der ist dumm und der ist aber nett und sonst auch irgendwie, ja, ist halt vielleicht, ist halt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, aber ist an sich ein guter Kerl, ist halt nur dumm wie Brot. Aber der hat halt Kohle und der ermöglicht den Lebensstil, den du willst und was du dann mit deinem Leben anfängst, kannst du ja dann sehen. Also, ja, da zwischen den Zeilen schwingt das halt so mit, ja, dann lässt du den halt ein paar Mal über dich drüber rutschen und dann ist der irgendwie, das wird dann schon. Und natürlich stößt einer das aus
heutiger Sicht
total ab. Ja, und genau, das ist auch so eine Sache. Was sagt sie zu ihrer einen Freundin, zu Alicia Johnson, die ist mit einer Figur, also die Chloe Sevigny-Figur, ist es ihre beste Freundin, mit der sie immer so abstimmt, wie sie weiter vorgehen will und wie alles sich entwickelt und die ist so ihre Partner in Crime. Die ist mit einer Figur namens Mr. Johnson, der hat keinen Vornamen, verheiratet, gespielt von Stephen Fry. Und über
das den, ist ja wirklich das Highlight.
Stephen Fry ist tatsächlich das Highlight, das ist so der Moment, wo man dann, ja, den bitte mehr. Und da sagt die Kate Beckinsale-Figur zu ihrer besten Freundin über den Ehemann der besten Freundin, dass es mit dem wirklich tragisch ist. Er sei zu alt, um lenkbar zu sein und zu jung zum Sterben. Ja. Also, das ist halt so ein Männerbild, was die so mit sich rumtragen einfach. Dass Männer sind dafür da, irgendwie einfach gesteuert zu werden, damit die bringen halt das Geld bei und die müssen, die lenkt man geschickt, ohne dass sie es merken, genau. Dahin, wo man sie haben will. Und der ist halt, bei dem ist halt schlecht, der ist zu alt, um lenkbar zu sein, der hat irgendwie schon zu viel Lebenserfahrung und mal bald abnippeln und alles vererben tut er halt auch nicht, ist auch blöd. Und und in diesem in diesem Umfeld bewegt sich jetzt halt dieser Film und versucht lustig zu sein und versucht uns diese manipulative Figur als eine clevere Strategin hinzustellen und uns das irgendwie so vorzuführen und es soll halt witzig sein, zum Teil. Es soll auch, hat auch manchmal so seine rührseligen Momente, aber es soll halt witzig sein. Aber es funktioniert für mich überhaupt nicht. Also für dich hat es, glaube ich, auch nicht funktioniert. Du hast schon sehr schnell aufgegeben.
Ja, insbesondere, weil halt dieser Film gefühlt für so Leute ist, die auf dem zweiten Screen noch was machen und nebenher noch, keine Ahnung, sich mit jemandem unterhalten und vielleicht noch was backen oder so. Weil es kommt eine Szene, dann wird erklärt, was in dieser Szene gerade passiert ist, dann macht's noch mal eine Runde und, oh nee.
Ja, das hat mich auch aufgeregt. Das, genau was du jetzt gerade angesprochen hast, genau das hat mich auch aufgeregt. Sie trifft sich, also die Kate Beckinsale-Figur trifft sich mit ihrer besten Freundin, der Chloe Sevigny-Figur. Die beiden kaspern aus, was sie jetzt planen. Dann sehen wir, wie Kate Beckinsale dahin fährt und irgendwie mit sich mit irgendwem trifft und bla 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 und dann irgendwas macht. Und dann trifft sie sich wieder mit ihrer besten Freundin und erzählt ihr, wie alles gelaufen ist, was wir gerade gesehen haben. Wir haben
es gerade gehört,
dann haben wir es gerade gesehen und dann erzählt sie dir das nochmal.
Ja,
und
genau.
Dann erzählt sie uns im nächsten Satz, was sie jetzt als nächstes plant und was sie jetzt machen muss. Und dann macht sie das. Und danach treffen die sich wieder und sie erzählt es ihr wieder. Ich dachte, der Film will mich verarschen.
Genau das.
Ja. Und ich habe ein paar andere Kritiken gelesen. Der wird tatsächlich, vielleicht ist das irgendwo lost in translation, aber das kann eigentlich nicht sein, weil es fühlte sich jetzt in Deutsch nicht über die Maßen falsch an. Und ich meine, die Tatsache, dass sie sich dann immer treffen und sich wieder unterhalten, das wird ja wohl nicht falsch übersetzt worden sein. Nee. Aber die Leute feiern den Film, der kriegt überall Bestnoten. Es ist mir komplett schleierhaft. Also wirklich.
Total.
Natürlich hat der seine witzigen Momente und ein paar Mal musste man laut lachen, weil manche Gemeinheiten, die sie so rausplaudert, die sind wirklich pointiert, auf den Punkt, gemein, aber gut verpackt. Und der Dumme ist dumm und es passieren trotzdem auch noch hier und da ein paar andere lustige Sachen. Aber das reißt den ganzen Film nicht raus und es ist so zäh und gerade durch diese Wiederholung, wie du gerade dargelegt hast, ermüdend irgendwie.
Ja.
Und dann hatte ich noch so einen Typen neben mir sitzen, rechts von mir, der hat die ganze Zeit mit seinem Handy rumgespielt und nicht zugehört.
Wer war das denn?
Weiß ich nicht. Also,
am Anfang kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt machen wir einen Punkt.
Ja, nee, also ich weiß auch nicht, wo ich da punktemäßig rauskommen soll bei dem Film. Wo würdest du den einordnen für dich? Ein tiefer Seufzer?
Ja, also ich irgendwie 2,5 Punkte, würde ich jetzt sagen. So, total doof. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die diesen Film, also denen dieser Film gefällt. Und ich glaube auch insbesondere, wenn man den nicht so aufmerksam guckt oder nicht so Film-Kino erfahren ist, dass man eben nicht eine Andeutung dann nochmal erklärt, also dann nochmal sehen möchte und nochmal erklärt haben möchte. Weißt du, wir haben vielleicht schon 2-3 Filme mehr gesehen als der geläufige Kinogänger und weißt du, wenn man da sowas Seichtes und man geht mit seinem besten Freund, seiner besten Freundin oder sonst irgendwie ins Kino und möchte eigentlich viel lieber reden und dann guckt man den Film so ein bisschen nebenher und dann, ach guck mal, ja, hier, die ist ja mit der und der, habe ich eigentlich von der Anna erzählt, die hat mit dem und dem das und also dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch funktioniert, aber für mich hat er echt überhaupt nicht funktioniert und mich hat er echt geärgert, ich habe ja zwischendrin gesagt, so komm, lass uns einfach gehen und Negroni trinken oder sonst irgendwas. Und ja, das, da stehe ich auch noch nach wie vor zu.
Ja, ich habe dich davon abgebracht, weil ich gesagt habe, hier, wir müssen für die
Wir haben eine Verantwortung. Sendung, ja, du hast ja recht.
Genau. Für die Hörer müssen wir da bleiben. Ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt zustimmen möchte mit deiner Analyse, dass der so fürs Nebenhergucken und für den unerfahrenen Zuschauer ist. Ich glaube eher, dass der für so Fans von solchen Kostümfilmen und Fans von dieser gedrechselten alten Sprache diesen, also Leute, die das einfach gerne sehen, die gerne solche Kostümfilme sehen und Leute, die gerne diese in nette Worte verpackten anderen Bedeutungen des Satzes so daraus destillieren wollen. Und für die auch die Kostüme und die Kutschen und die ganzen Schauplätze und die schönen alten Gebäude und so weiter, für die das an sich ein Wert ist. Also die so einen Film anschauen und dann sagen, das ist so wie, weißt du, wenn wir einen Science-Fiction-Film gucken würden und die Welt, die da aufgemacht wird, die ist ja schon an sich toll. Da muss ja noch gar nicht viel passieren. Das flasht mich ja manchmal schon. Und ich glaube, wenn ich mir Leute vorstelle, die in so einer Historienwelt dann, für die das schon toll ist, ich glaube, dann bietet der einfach noch viel mehr, was an uns einfach so vorbeifliegt, wo wir denken, wann passiert denn jetzt mal was? Und
du meinst also auf der Zwischenebene, wenn man diesen Film schaut und sich schon und dann, darüber freut, dass die ja das Kleid so anhat wie so und so und die Hüte wie das und das und diese ganzen Referenzen versteht schon.
Und möglicherweise, ich kann das nur mutmaßen, dass es so sei, aber ich habe halt auch in anderen Kritiken gelesen, dass wieder fantastisches Production Design und Kostüme und alles sei total lovely und so, und ich kann mich immer nur erinnern, dass ich immer geguckt habe, wo ich vielleicht mal eine Steckdose entdecke oder sowas, weil es mich so gelangweilt hat, dass ich schon angefangen habe, irgendwie Filmfehler zu suchen und gesucht habe, ob ich irgendwo mal ein Plastikfenster sehe oder eine Laterne oder sowas, die da nicht hingehört.
Aber sie waren ziemlich gut.
Sie waren ziemlich gut, was das angeht. Ich habe nicht viel gefunden, aber was ich den Eindruck hatte, ist, dass die Häuser und die ganzen, ja, vor allen Dingen die Häuser und die Inneneinrichtungen, dass sie so abgewohnt waren. So wie halt, das steht da heute noch und man hat teilweise noch Originalmöbel und dann hat man da drin vielleicht gedreht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe da in die Richtung habe ich nichts gelesen. Aber manche Sachen sahen so aus, wo ich dachte, okay, die sind von alt und die sind noch ziemlich gut erhalten, aber eben sind nicht neu. Und wenn das damals dort an dem Haus gestanden hätte, dann wäre bei so einer reichen Person, dann wäre das halt neu gewesen und dann hätte das nicht so abgewohnt ausgesehen. Mhm. Mit abgewohnt meine ich nicht, dass es runtergekommen war, sondern halt, man hat ihm halt die Jahre angesehen, so manch im Schrank oder sowas im Hintergrund.
Ja,
und das fand ich dann witzig, weil das war dann halt auch so ein in meinem Kopf so eine Ausgeburt der Tatsache, dass mir langweilig war und ich mir die Schränke im Hintergrund angesehen habe. Das ist ja eigentlich auch schon gar kein gutes Zeichen.
Ja, genau. Neben den Türen konnte man immer sehen, da standen Bücher, also so ein Mini-Bücherregal immer direkt neben der Tür, da wo halt jetzt heutzutage Lichtschalter und Steckdosen sind. Und naja.
Ja, es stand da so zufällig rum.
Genau.
Ja.
Ja.
Aber das war nur bei dem Haus in London. Egal. Ja, punktemäßig, was hast du gesagt? 2,5?
2,5, ja. Du,
ich mehr? Glaub, ich gebe ihm mal, ich gebe ihm mal 3,5, aber
wow, fast schon richtig, Lieblingsfilm.
Ja, fast. die Sneak-Zuschauer, da haben wir vorhin ein bisschen gezweifelt an den Zahlen, die wir hier gesehen haben. Also umgerechnet habe ich es zu 2,9 Punkten.
Das ist dann nicht viel.
Das ist nicht viel, aber als wir rausgegangen sind, hatte ich das Gefühl, dass in der Kiste mit Daumen nach unten hat der Typ vor mir schon so den Stapel runtergedrückt, damit noch ein bisschen Platz oben kommt, wo man die Sachen wieder reinschmeißen kann. Und in der Kiste, in dieser Schale mit Daumen nach oben lag genau eine Karte zu dem Zeitpunkt. Allerdings sind wir relativ früh raus. Also da war
das wir sind nur noch zügig gegangen.
Ziemlich mehr als halb voll, würde ich sagen. Insofern, da müssen dann die Leute, denen es gefallen hat, die hier irgendwie 18% Daumen hoch gevotet haben, die müssen dann wohl noch sitzen geblieben sein. Sonst geht sich das nicht aus.
Ja, oder Wahlfälschung. Sehr klar,
eindeutig. Ion Vogue. Ja, genau. Die 3 Millionen, die hier abgestimmt haben, die illegal gewotet haben, die gar nicht in dem Film waren, die waren es gewesen.
Genau. Die gar nicht da waren.
Eindeutig. Richtig.
Spricht man dann auch von Aufenthaltsgenehmigung im Kino? Nee.
Doch, du hast eine Eintrittskarte, das ist deine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, egal, genau. Lassen wir das. Gut, also hätten wir diesen Film abgehakt, das war Love and Friendship, eine Jane Austen-Verfilmung von Whit Stillman mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle.
Ja.
Nächstes Thema, sehr viel erfreulicher.
Sehr viel erfreulicher. Du hast die, nein, es ist die Droge der Wahl. Ich hätte jetzt schon direkt wieder zum nächsten Film übergeleitet, aber.
Hätte ich dich angepöbelt, weil meine Eiswürfel dann geschmolzen wären.
Verdammt, ich gehe rüber zur Bar. Jetzt macht gleich mein Kabel wieder ein bisschen Musik, aber dafür gibt es immer live frisch gemischte Getränke hier bei mir. Das ist echt schön mit dem neuen Headset. Das hat sich bis jetzt auch noch keiner beschwert.
Das ist gut. Ich habe auch Alkohol hier. Oh, ich fang mal an. Du musst ja laufen.
Wir fragen jetzt nicht, warum du jetzt plötzlich.
Ja, ich habe jetzt
alkoholfreien
so
Wochen wieder rum.
Ich habe die alkoholfreien Wochen jetzt. Ja, ich glaube bis gestern oder so. Habe ich vorgestern? Weiß ich nicht, nee, gestern habe ich nichts getrunken. Ja, nee, heute hatte ich dann irgendwie mittags mal einen Kaffee mit, also heißt mittags, nachmittags, 17 Uhr oder sowas. 16 Uhr hatte ich mal einen Kaffee mit Rum, der war richtig scheiße. Also in so einem Café und ich habe mich so drauf gefreut, habe gesagt, bestellst du mal so ein Ding, so ein Espresso mit Rum und Sahne und so, also wie so ein Irish Coffee halt nur mit Rum.
Ja.
Das klingt bestellt.
Lecker.
Und das klingt total lecker und ich hatte mich auch echt drauf gefreut. Und ich weiß nicht, was sie da reingeschüttet haben, es war halt einfach schlecht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich mir heute Abend einen Drink, weil das kann jetzt nicht der Alkohol gewesen sein, den ich jetzt wieder getrinke.
Ja, das wäre echt
das,
blöd.
Das war eine traurige Erfahrung. So, was machst du denn da in das Glas?
Ich hatte eben schon einen Schluck Antica Formula, was ein Wermut ist, ein sehr feiner Wermut. Hab dort eine großzügige Portion, weil ich den jetzt zufällig mal frisch neu da, hab dann noch ein bisschen Bourbon hinzugefügt, füge jetzt noch einen wönzigen Barlöffel Maraschino dazu, einen Schluck Bitter, oh scheiße, die Bitter sind weg.
Ein Schluck Bitter.
Ja. Die muss ich noch finden, aber die finde ich gleich. Ich
hab tatsächlich auch eine frische Flasche Wermut hier, und zwar Rote Mess.
Sehr schön.
Auch gekühlt, das heißt, die ist noch top, die ist noch gar nicht lang offen. Und ich habe ein bisschen Campari reingemacht und die Hörer wissen jetzt natürlich schon, dass der mischt eh immer dasselbe.
Das ist schon, das ist halt bei uns ein bisschen schade, dass wir dann doch am Ende immer bei Negronis und Manhattans landen.
Ja gut, aber ich kann ja nicht
mal Daiquiris oder so.
Das ist richtig, aber die müsste man ja auch shaken, das ist ja richtig Arbeit hier so in der Sendung. Aber es ist ja auch so, dass ich kann ja jetzt nicht meine alkoholfreie Phase mit was anderem als meinem Lieblingsdrink beenden.
Das stimmt. Das
geht doch nicht.
Ja. Hast du sie eigentlich auch rituell mit einem letzten Drink begonnen?
Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe jetzt hier noch eine Flasche Gin Mare.
Oh.
Ein Gin mit verschiedenen mediterranen Kräutern.
Und ein bisschen Fisch. Entschuldigung.
Ist da ein toter Fisch drin, von dem ich nichts weiß? Gin Mare in der Literflasche, immer sehr gut, habe ich am Flughafen gekauft.
Oh. Gin Mare ist schon sowas.
Die kann man so schlecht halten, das ist unfassbar, die ist so riesig und ich habe ja wirklich, wirklich, das wissen die Hörer vielleicht nicht, ich habe wirklich große Pranken. Also ich habe, wenn Leute irgendwie Hände vergleichen, so wer die längsten Finger und die größten Hände hat, gewinne ich fast immer.
Also du kannst ja deine Hand quasi vom Kinn bis hinten zum Halsansatz einmal über den ganzen Kopf legen.
Ja, ich kann mich quasi selbst erwürgen, theoretisch. Nein, jedenfalls, was ich sagen will, ich habe wirklich große Hände.
Oben drüber. Weißt du, wenn du den Handballen ans Kinn tust, dann kommen die Finger, kannst du dich mit dem Nacken kraulen.
Nicht ganz, aber ja, egal. Da will ich jetzt auch gar nicht abmessen. Aber was ich sagen will, ist, diese Literflasche Gin Mare, die ist so riesig im Umfang, dass ich da gerade mal eben so knapp über die Hälfte rumgreifen kann. Und dann ist sie, weil sie noch voll ist, so schwer, dass beim Eingießen hast du wirklich Angst, sie runterzuschmeißen. Das ist echt eine scheiß Flasche, auch wenn sie wirklich schön ist. Ja, du rührst, hör ich.
Ja.
Wird das jetzt mal? Welche Verhältnisse hast du jetzt eigentlich gemacht? Das klingt wie ein Manhattan oder hast du es umgedreht?
Ich habe es reverse gemacht, als reverse Manhattan. Ich finde, wenn man so einen feinen Wermut da hat, dann kann man sich es auch ruhig mal auf der Wermutseite geben. Wie sich das in der guten Bar gehört, habe ich den Barlöffel abgeleckt. Das fängt ja schon mal gut an. Ich hatte noch nichts zu trinken zum Abendessen. Und jetzt schon gleich hier so Späße.
Ich habe in meinen Negroni noch einen Tropfen Grapefruit-Bitter reingemacht, weil ich gerade keine frische Zeste hier habe.
Oh. Das macht Mr. Martini auch mit Orange und Bitter in seinem Negroni, hat er mir erzählt.
Ja, ich mache auch sonst immer Orange, aber heute hatte ich mal Bock auf Grapefruit.
Ja. Dann würde ich mal sagen, Cheers, oder?
Ja, absolut. Cheers.
Cheers.
Boah, Mist, ich hätte den Grapefruit-Bitter reinrühren sollen.
Du hast ihn der Schwamm jetzt, drauf schwimmen lassen.
Schwamm jetzt noch ein bisschen oben auf.
Oh. Nam, 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 nam. So, ich gehe wieder zurück ins Studio. So.
Ja. Wo du mich zu welchem Film fragst.
Jetzt sprechen wir aber über Star Trek. Du hast auch den.
Ja? Ja. Hast du ja schon besprochen, ne? Kürzlich genau. mit wie heißt er? Aus Amerika. Ich komme nicht auf seinen Namen. Travis.
Ja, yeah, right. Genau. Der war ja in der Vorpremiere und genau. hat den da gesehen.
Unser amerikanischer Außenreporter. Ja, jetzt bin ich endlich dazu gekommen. Ich habe mich vorgestern Abend habe ich mich dann mal aufs Sofa geschmissen, habe mir den bei iTunes ausgeliehen und habe mir gedacht, jetzt ist Star Trek Tag. Hab dann schön die Kopfhörer aufgesetzt, damit ich schön laut machen kann. Das ganze Zimmer abgedunkelt.
Nicht alle mögen es, gell?
Ja, nee, es geht, war einfach spät nachts auch schon.
Ach so.
Und ich hab dann lieber die Kopfhörer auf und hör das so richtig, dass es wie Kino und dass dann auch, wenn die Musik kommt und die Dynamik vom Film, sodass du die leisen Töne noch gut verstehen und gut hören kannst und die lauten Sachen dann aber auch richtig schön ausfahren können. Mhm. Ich habe an meinem Receiver war so eine Dynamikkompressionsmöglichkeit, wo du das so ein bisschen komprimieren kannst. Aber das will man ja auch nicht. Also man will ja schon irgendwie, dass so ein Ausbruch von Lautheit in so einer Action-Szene dann auch ein Ausbruch von Lautheit in meinen Ohren ist. Und das kannst du natürlich nicht mehr machen nachts, vor allen Dingen, wenn du so eine große Stereoanlage da stehen hast, die
schüttelt dann auch ein wenig Musik aus.
Nee, die schüttelt dann auch so Wände und Dinge, also da wackeln ja dann auch Lampen bei Nachbarn oder so. Also das will man ja alles nicht, weil das gibt Ärger. Also habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt und dann so richtig schön dunkel und dann ging's los. Und ich muss sagen, Chapeau, Justin Lin, Chapeau, vor allem Simon Pegg vermutlich, weil er es geschrieben hat. Es kommt so sehr viel mehr Star Trek Feeling auf als in den beiden davor. Ich habe geguckt auf die Uhr. Es dauert 17 Minuten, oder nee, warte mal, was? Nee, bei 17 Minuten hatte ich geguckt und dann waren es, glaube ich, irgendwie 20 oder 21 oder sowas, bis die erste richtige Action-Sequenz losgeht. Ja, das ist der Moment, wo diese komischen einzelnen Mini-Raumschiffe dann die Enterprise angreifen. Das ist ja so der erste Ausbruch von Action. Vorher passieren viele Dinge einfach so auf der Enterprise selbst und noch bevor sie starten. Und dann kommen sie ja zu dieser Raumstation. Da sehen wir dann noch so ein bisschen Interaktion zwischen verschiedenen Figuren und dann brechen sie irgendwann auf mit dem Auftrag, da eben in diesen Nebel zu fliegen und zu gucken. Also Story, so habt ihr ja schon zusammengefasst. Lasse ich jetzt mal weg. Und bis zu dieser ersten Sequenz, wo Action kommt, ist es sehr ruhig. Und das rechne ich dem Film unglaublich hoch an, weil das ist was Star Trek immer gemacht hat, wenn man an die Serien zurückdenkt. Sei es jetzt, weil man sich nicht dauerhafte Action leisten konnte damals, weil es halt eine Serie war, die auch ein enges Budget hat, oder weil Gene Roddenberry es so wollte. Das ist auch völlig egal. Fakt ist, Star Trek hat das immer gemacht. Star Trek ging immer um die zwischenmenschlichen Töne, um so ein bisschen Techno-Nerd-Gebabbel, um eine Gesellschaftsutopie und natürlich um Raumkämpfe und Action und irgendwelchen Science-Voodoo. Aber eben auch um all diese anderen Dinge und das ist was die anderen ersten beiden Reboot-Filme, die sind so in der Action ertrunken. Da war immer nur noch mehr bunt, noch mehr Krach, noch mehr Dings, dass das andere untergegangen ist. Und natürlich ist auch hier jetzt keine Gesellschaftsutopie oder sowas drin, keine Frage, die großen Menschheitsfragen, sondern ja, es ist ein Bösewicht und der ist böse und aus irgendwelchen Gründen will der die Föderation angreifen und will da irgendwie diese Raumstation platt machen. Und er hat irgendwelche Waffen zur Verfügung, wo wir gar nicht gut mit können. Und jetzt müssen wir den irgendwie anders stoppen und dann muss man kreativ werden. So, okay, gut, kann ich als Geschichte akzeptieren. Für mich dürfte, was Star Trek-Feeling angeht, gerne mehr von den Qualitäten, die ich an Star Trek immer geschätzt habe, die ich gerade aufgezählt habe, noch drin sein. Aber hier ist zumindest wieder so viel mehr drin als in den anderen Filmen. Und das ist auch nach der Action-Sequenz noch so, wenn wir dann auf diesem Planeten sind. Dieses ewige Rumgebitsche zwischen Spock und Bones, was ja im Grunde eine Tradition hat sozusagen, ist schön drin, ja, ist wirklich toll. Ja. Scotty ist eben das, was Scotty immer war und immer sein muss. Simon Pegg einfach super toll. Und
toll
auch
gespielt,
Kirk hat,
oder? Also.
Ja, und er ist halt ein durch und durch ein Star Trek-Nerd. Und übrigens mittlerweile, glaube ich, auch die einzige Figur, die, oder die einzige Person, die in Star Trek und Star Wars mitgespielt hat. denn er war ja diese. Darf. Ja. Na gut, J.J. Abrams hat beides gemacht, beide Filme gedreht, als Director.
Ach, stimmt.
Und Simon Pegg hat.
Vergessen.
Simon Pegg ist in beiden aufgetreten.
Nein.
Auch wenn er in The Force Awakens ja wirklich nicht zu erkennen ist. Er ist ja. Weißt du, welche Rolle er spielt?
Dieser Verkäufer da.
Genau, der richtig? Schrotthändler.
Der Schrotthändler, genau.
Ankäufer sozusagen. Ja, das ist ja eine Figur, die man nicht erkennen kann. Also es ist so ein Science-Fiction-Monster, wo er dann irgendwie da drin steckt oder den er gesprochen hat oder was auch immer.
Ja.
Ja. Naja, jedenfalls.
Ja, haben die den nicht trotzdem ein bisschen hier face-scanned, wie heißt das?
Ja, bestimmt und gemocapped und so, aber.
Mocap, genau.
Ja, also, keine Ahnung, aber egal, er hat den jedenfalls gespielt, er ist da drin und er hat den hier, den Star Trek Beyond, hat er geschrieben mit einem anderen zusammen, dessen Namen mir gerade jetzt entfallen ist auch egal. Und da merkt man halt, dass da jetzt jemand dran war, der Star Trek mit genügend frischen Ideen. Und angepasst an die heutige Zeit, wo es halt scheinbar ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Bumm braucht, um sich zu verkaufen, aber trotzdem mit dem Fingerspitzengefühl Star Trek das sein zu lassen, was Star Trek sein soll. Und deshalb muss ich sagen, dieser Film hat mir außerordentlich gut gefallen und ich hatte vorher nicht damit gerechnet. Ich hatte das zwar gelesen, dass es so sein soll und dass da wieder mehr Star Trek Feeling aufkommt und hatte gedacht, okay, klingt gut, glaube ich aber nicht. Und jetzt habe ich ihn gesehen und muss sagen, er ist doch so, stimmt, also es funktioniert.
Und alle, die wie gesagt, Angst haben, können ihn jetzt in Ruhe gucken.
Ja, also alle, die große Star Trek-Fans sind, haben ihn wahrscheinlich sowieso schon gesehen und fragen sich, Krüger, warum hast du so lange gewartet, wenn du so ein Star Trek-Fan bist? Weiß ich nicht, war halt so.
Krüger hatte Angst.
Ich hatte Angst, genau, das nehme ich jetzt als meine Ausrede. Und ja, er ist, ich finde ihn toll. Also ich finde jetzt nicht 10 Punkte toll, weil, wie gesagt, Star Trek ist schon noch mal ein bisschen mehr als das, was jetzt stattgefunden hat. Aber so langsam versöhne ich mich mit der neuen Crew. Es ist jetzt natürlich super tragisch, dass Anton Yelchin jetzt tot ist. Der Chekhov, die Figur, weil der auch in diesem Film eine relativ tragende Rolle spielt, weil er halt auf diesem Planeten auch eine der Figuren ist, die relativ früh sozusagen, die sammeln sich ja so nach und nach wieder und ohne jetzt zu tief in die Story zu gehen, es gibt halt einen Teil der Truppe, die sind halt gefangen und die treten eigentlich immer nur so als Masse auf, ja, also da hast du dann so, wir schalten wieder zu den Gefangenen und dann sind es die alle und dann reden da irgendwie 2, 3 miteinander, aber
genau,
das ist nicht so wichtig.
Wieder auf.
Ja, genau, und dann gibt's aber die anderen so eben Scotty und Kirk und Bones und Spock und dann eben auch hier Chekhov, die dann so separat wichtig werden und das ist natürlich super tragisch jetzt und ich weiß auch nicht, wie sie das dann machen wollen im nächsten, wenn sie noch einen nächsten machen, wovon ich jetzt mal ausgehe, müssen sie ihn ja irgendwie rausschreiben, also da wird dann noch und ohne, dass sie ihn...
Oder einfach einen neuen Darsteller.
Oder das wäre eine andere Variante, ja.
Also...
Ja, rausschreiben geht eigentlich nicht, ne? Das kannst du nicht bringen. Naja, wobei sie jetzt die Leonard Nimoy Spock-Figur auch rausgeschrieben haben. Dass sie jetzt sozusagen den alten dimensionswandelnden, irgendwie komisch verbundenen alten Spock, der ja noch aufgetaucht ist in den ersten beiden Filmen,
ja,
dass sie den nicht mehr haben, weil Leonard Nimoy ja auch von uns gegangen ist, das haben sie ja irgendwie verarbeitet. Aber natürlich kannst du aus einem Star Trek kannst du keinen Chekhov streichen. Insofern hast du natürlich, da habe ich nicht drüber nachgedacht, das ist natürlich Quatsch. Kannst du nicht machen. Insofern musst du einfach einen neuen Darsteller nehmen, ja.
Genau, und der alte Spock war ja auch dann doch eine andere Rolle. Mhm. Also der war halt keiner von den, weiß ich nicht, 10 Hauptcharakteren auf der Brücke oder 5 oder 9, wie viel auch immer es sind. Ja, klar. So die halt immer wieder auftauchen. Ja.
Ja. Und er war auch lustig. Also es war auch, wenn ich an diese Sache denke mit dem Armband, mit dem Halsband von Uhura, das war seiner Freundin radioaktiven Schmuck geschenkt. Die Strahlung ist harmlos. Dann frage ich anders, du hast deiner Freundin einen Peilsender um den Hals gehängt? Das war nicht die Intention. es ist einfach dieses permanente Rumgeärger zwischen Spock und Bones, das ist einfach zu gut.
Das ist echt super. Ja, ja, also es ist echt spannend, was sie da jetzt mitmachen.
Natürlich, die letzten 20 Minuten ist wieder einfach nur Bumm, Krach, Bunt, Krach, Krach, Bumm. Und okay, von mir aus, das muss halt so sein scheinbar. Sieht natürlich alles toll aus, zweifelsohne. Und diese Raumstation, und wie die Schiffe da so reinfliegen und dann irgendwie so unter Wasser sind scheinbar, also sind in so einem Tunnel, aber oben ist der Tunnel ein Fluss oder sowas und dann kann man da so reingucken und dann sieht man unten drunter das Schiff und so. Das sieht alles so unfassbar gut aus, ist alles so quatschig und sinnlos, aber
ist total, aber sieht so schön aus.
Ist unfassbar, ja.
Ja.
Und ja, also man will da einfach mehr sehen und man will den nächsten Film und man will, dass den wieder Simon Pegg schreibt. Ja, so, das wollte ich dazu sagen. Star Trek Beyond. Gucken. Habe ich auf iTunes für 4,99 mehr geshoppt. Als Ausleih. Hätte ich kaufen sollen. Jetzt im Nachhinein hätte ich kaufen sollen. Habe ich nur geliehen.
Oh.
Aber ich habe ihn überlebt. Bitte? Überleitung. Ich habe ihn überlebt. Überleitung.
Ja. Mir ging es allerdings. Da wollte ich dich jetzt nochmal zu fragen, weil du ja doch noch viel härterer Star Trek-Fan bist als ich. So, dass ich es doof fand, dass sie so früh auf diesem komischen Planeten gestrandet sind und dann immer nur auf dem Planeten darum geummelt sind, anstatt mal endlich durchs Weltall zu fliegen.
Das stört dich nicht, wenn du wirklich Hardcore-Tricky bist, weil es ganz viele Folgen auch gibt in Star Trek, die so ähnlich sind. Es gibt unzählige Folgen, wo der Weltraum außenrum um das Schiff eigentlich keine Rolle spielt. Es gibt ganz viele Folgen in allen Star Trek-Serien, die nur im Schiff spielen, wo nur Leute in dem Schiff miteinander interagieren, die im Holodeck spielen komplett. Oder Folgen, die nur auf irgendeinem Planeten spielen, wo man am Anfang des Films landet und am Ende der Serie, am Ende der Folge wegfliegt und zwischendurch Raum an sich überhaupt nicht wichtig ist. Und deshalb würde ich sagen, ist das nicht Star Trek untypisch, wenn der Film am Anfang irgendwo hinfliegt und in diesem Fall natürlich, wie das jetzt üblich geworden ist, die Enterprise komplett crash landet und am Ende des Films mit irgendwas anderem wieder wegfliegt und dann wieder noch irgendwas macht, aber will jetzt nicht spoilern, aber das ist nicht
untypisch. Gefühlt ist es aber so, dass es jetzt die letzten paar Filme so war, dass sie das Raumschiff weggeschmissen haben und dann auf einem Planeten rumeiern. Wenn die im Holodeck sind, wenn die nur übers Deck laufen, dann finde ich, also ich hätte halt gern dieses Gefühl, an Bord dieses Raumschiff zu sein. Und nicht auf so einem Planeten, der zufällig erdähnlich aussieht, wo ich mir überlegen kann, haben sie wohl in Amerika oder in Australien gedreht?
Das ist ein M-Class-Planet, die sehen immer so aus. Das wurde auch gesagt.
Ja, natürlich, aber ich möchte auf dem Raumschiff sein.
Okay. Ja, deswegen ich verstehe dich das. Und wir waren ja auf dem Raumschiff am Anfang.
Ja, aber eine Viertelstunde oder vielleicht nicht mal?
Ja, aber eine Viertelstunde, in der es wirklich toll ruhig war, wo niemand, es rennen keine Horden von feindlichen Klingonen, Herogen, irgendwas durch die Gegend, sondern wir sind am Anfang eine Viertelstunde auf dem Schiff und selbst dieser Zusammenschnitt, wo dann erzählt wird, ja, die zwischenmenschlichen Beziehungen und na, positiver und negativer Art, weißt du, die einen knutschen in der Ecke und der andere wird in Unterhose auf den Gang rausgeschmissen und so. Ach, das war so schön. Also das war so, ich verstehe schon, dass du davon mehr willst, ja. Und ich hätte auch mehr genommen. Also, aber ich sag trotzdem, es ist nicht Star Trek untypisch, es so zu machen, wie es jetzt gelaufen ist.
Ja, ja. Aber
und deshalb funktioniert vielleicht, ja, ich verstehe vollkommen, was du sagst. Du willst fremde Welten, boldly go where no one has gone before und so. Aber
Sie hätten ja auch die zwischenmenschlichen Sachen, die sie unten entwickelt haben, oben entwickeln können. Und dann wäre ich viel glücklicher gewesen, weil ich einfach auf diesem Schiff mit denen unterwegs bin und sie es nicht wieder in Dreck geworfen haben.
Ja, das hat mich natürlich auch geärgert. Also dieses permanente Enterprise zerstören.
Wir haben eine neue Enterprise. Wir haben sie wieder in Matsch geschmissen. Leute, ja, geil, aber
Ich glaube, so eine eigenartige Liebe von Regisseuren und VFX-Leuten oder SFX-Leuten, was auch immer, beides, zu Atmosphäreneintritten und Abstürzen aller Art. Also es ist nicht nur sehr das Zerlegen der Enterprise im Weltall, das passiert ja selten, also dass die mal irgendwie zerschossen wird und wirklich einfach nur explodiert und weg ist, das macht ja keiner. Die muss ja immer auf einem Planeten abstürzen. Also sie muss immer irgendwie, brauchen wir Atmosphäreneintritt mit vielen verglühenden Dingern, die große Schweife hinter sich herziehen. Und dann so eine epische Absturzsequenz, wo wir dann am Schluss irgendwo in unwegsames Gelände krachen. Ja. Und ob sie dann noch zu verwenden ist oder nicht, oder ob sie dann noch irgendwie, wenn sie am Boden liegt, noch, ich meine, damit war es ja nicht genug, ne? Der Film macht ja noch mehr mit der Untertassensektion, die dann auch noch
liegt. Ja, ja.
Und das ist wirklich unnütz. Und das sah auch scheiße aus, muss ich sagen. Dieser brennende, dieser Move, ja, alle, die es gesehen haben, wissen, was ich damit meine.
Ja, genau.
Ja, das war unnütz, aber okay, gut, von mir aus.
Ja.
Genau, einmal tief durchatmen. Wir haben das gerade hier vom Herrn Giesbert schön gehört und dann zum nächsten Thema. Du hast, du hast überlebt, zu gucken, was du geguckt hast.
Ich habe überlebt. Ich habe ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann letzte Woche.
Warst ja auch dafür vorgesehen, also dass du das jetzt schaust und das auch überlebst, damit du davon berichten kannst.
Ja.
Ich jetzt ist auch gut. Mit Überleitung.
Wir sind schon da. Es gibt jetzt so eine Schnittmarke, Bob Überleitung, 40 Sekunden und dann geht's los.
4 Minuten.
Ich habe Designated Survivor auf Netflix angefangen zu schauen. Das ist eine Serie über einen, Hinterbänkler gar nicht so hinterbänklerisch im amerikanischen Kabinett. Er ist Minister für Wohnungsbau und Stadtplanung.
Ach doch, Kabinett, okay.
Thomas Kirkman. Und er ist bei der Rede des amerikanischen Präsidenten, der als bestimmter Überlebender, Designated Survivor, irgendwo anders ist, während das ganze Kabinett, der Präsident, der Vizepräsident, das Repräsentantenhaus und der Senat alle an einem Ort sind, um dann eben die Nachfolge sicherstellen zu können, ist eben ein bestimmter Überlebender.
Also Überlebender im Sinne von,
wenn
als irgendwas passiert und alle in die Luft gesprengt und alle getötet werden,
genau,
dass einer von der Regierung noch am Leben ist danach.
Genau. Damit einer,
also theoretisch soll
der bestimmte Präsident ist, also damit die Regierung weiter handlungsfähig bleibt.
Deswegen, das heißt, er wird Präsident, falls das Unaussprechliche tatsächlich eintreten sollte.
Ganz genau, ja. Das gibt es auch bei der Vereidigung, gibt es das auch immer. Da machen die auch eine ganz bestimmte Reihenfolge, wie der neue Vizepräsident und Präsident hintereinander vereinigt werden, damit es nie keinen Präsidenten gibt.
Ja, okay, aber in diesem Fall für den Designated Survivor ist es so, Designated Survivor heißt ja so viel wie sozusagen auserwählter oder bestimmter Überlebender.
Genau.
Wenn sie alle wegknüppeln, dann ist er dran.
Genau, ja.
Okay, und jetzt lass mich raten, in der es passiert in Folge 1, weil sonst ist die Serie sinnlos.
Genau, ja. Alles gespielt klar. Von Kiefer Sutherland.
Oh, geil.
Ja, er wird dann der Überlebende Und es geht halt sofort, also von der ersten Folge mit Hochdruck los. Im Moment sind 4 Folgen, heute ist die 5. Folge erschienen. Netflix macht es ja nicht oft, sonst pumpen die immer so, okay, die ganze Serie ist fertig, hier habt ihr sie. Jetzt ist es so, dass sie Woche für Woche eine neue Folge online stellen. Und immer sonntags kommt die neue Folge und ich habe irgendwie am...
Holy shit, ich brauche einen Netflix-Account.
Ja, dann warte einfach noch, bis die komplett da ist.
Ja, ich muss doch Gilmore Girls gucken.
Ach so, ja.
Also, nee, nicht ich, aber egal. Erzähl weiter.
Warte, bis sie komplett da ist und guck sie dann durch. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ach, guckst du mal rein, wie die ist. Und die hat halt von der ersten Folge an Druck und ich habe auch quasi an dem Abend alle 4 Folgen, die bis dahin verfügbar waren, hintereinander einfach weggeguckt. Weil die so gut, so spannend, so toll geschrieben, erinnert eben ein bisschen an 24. Ein paar Sachen sind halt, ja, amerikanisch und Kiefer Sutherland-mäßig drüber, ein bisschen übertrieben. Er ist halt jetzt nicht mehr der, der immer auf die Fresse, sondern er ist der, der zurückhaltend ist, was total irritierend ist. Ja, unglaublich spannend. Ich möchte jetzt gar nicht viel sagen, weil es einfach so viel Spaß macht, dass diese, in diese Welt einzutauchen, wenn dann, er wird halt Präsident und seine Familie, die halt quasi von jetzt auf gleich ins Weiße Haus einzieht. Der und, Junior, der noch irgendwo Drogen verkaufen ist, vom Secret Service erstmal eingesammelt werden muss und so. Ja, und die Tochter, die dann halt auch so ein bisschen, die irgendwie 7 oder 8 ist, die halt auch ein bisschen Schwierigkeiten hat mit, ja, da ist, sind gerade alle getötet worden. Wieso? Also für sie ist es halt nicht einfach ja, zu verstehen.
Jetzt ist Papa ihr, der Nächste.
Genau, dass ihr Vater nicht der Nächste ist und so.
Ja. Ja, ist das denn so? Also ist diese Bedrohung, die die Regierung ausgewiped hat, ist das noch dann ein Thema, dass die nochmal zuschlagen und er dann auch weg ist? Oder?
Ist es jedenfalls erstmal lange das Thema herauszufinden, wer es überhaupt war.
Ja, okay.
Und dann gibt's halt da seine Generäle, die natürlich sofort hier, lass uns das Land ausbomben und da noch was hinschmeißen und hier noch eine Atombombe drauf. Oder nicht Atombombe, ja, aber. Ja, das
If
ist halt
we
so
have dieses, them, why can't we use them? Um mal Donald Trump zu zitieren.
Ja, genau sowas. Aber er ist halt sehr besonnen, was es irgendwie gerade in der jetzigen Situation so angenehm macht. Weißt du, die Generäle und die, weiß ich nicht, Herr Minister gibt es ja keine mehr, aber eben die.
Ja, aber formen die dann auch also sofort ein neues Kabinett? Weil ich meine, die müssen ja einen neuen Designated Survivor und einen neuen Vize und so. Das also ja, genau, ist dann da alles Thema, oder?
Ja, also da sind sie jetzt gerade dabei, das alles, also es zieht sich über ein paar Folgen. Also man braucht erstmal irgendwie so ein, in Deutschland heißt das Kanzleramtsminister, da heißt es Stabschef. Den braucht er und er hat halt
Chief
so ein paar.
Chief of Staff, ne? Sagen die Amis, ja.
Ja, genau. Er hat halt so ein paar Vertraute auf der, aus der alten Zeit, die auch dazukommen und dann gibt's natürlich auch diese Intrigen, die dann gesponnen werden gleich, dass Leute nicht davon überzeugt sind, dass er jetzt der Präsident ist, weil er, ja, das kommt eben noch dazu, das ist die allererste Szene, ist er nicht beim Präsidenten und der Präsident schlägt ihm vor, ja, gehen Sie doch als Botschafter da und dahin. Das heißt, er schmeißt ihn quasi raus. Hm. Ja, aber da reden wir morgen drüber. So, und dann macht's Buben. Und das ist natürlich dann so, ja.
Okay, also, Designated Survivor.
Designated Survivor. Wer sich zurückhalten kann, wartet, bis sie fertig ist.
Holt sich dann das 30 Tage free von Netflix, willst du das sagen? Und schaut dann alles auf einmal?
Genau, 30 Stunden reichen wahrscheinlich. Es waren 13 Episoden geplant, aber angeblich seien es jetzt 22.
Hm. Ja. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. So Februar oder so.
Genau.
Okay. Nee, es reicht ja gar nicht. Jede Woche eine. Jetzt haben wir 4. Das heißt, es fehlen noch 18 Wochen. Das sind mehr als 2 Monate.
Das ist noch ein bisschen hin, ja.
Ja.
Also kannst du natürlich auch jetzt schon Netflix holen und schon mal mit anfangen zu gucken. Dann könnten wir neun.
Die Weihnachtstage ziehen bevor. Ich überlege tatsächlich schon, ob ich das jetzt nicht mal irgendwann mir nochmal gebe.
Ja.
Vielleicht nochmal irgendwie so ein halbes Jahr, um den ganzen Quatsch wieder aufzuholen, der da so ist, den ich nicht gucken konnte, weil ich nicht hatte.
Mhm.
Und dann steige ich einfach wieder aus, eiskalt. Ja. Ich wieder ein Jahr in Zug von Netflix, gucke wieder alles, was bei Amazon sich ansammelt in der Zeit, weil das Prime behält man ja wegen der zahlreichen, also allein Features. Wegen dem Versand. Ja. Allein, weil es Prime ist, wegen den eigentlichen Sachen, weshalb man Prime kauft. Ja. Und dann kann ich ja wieder das Netflix wieder wegtun. Genau. Ist jetzt gemein, den Netflix gegenüber, aber
wieso? Das ist doch deren
ja, wenn sie es so anbieten, ich finde, das ist ja auch fair, ne? Also man hat ja dann als Kunde auch, wenn du mal irgendwo verarscht worden bist mit so einem Jahr Kündigungsfrist oder noch schlimmeren Dingen,
ja, genau.
Dann ist deine Kündigung vermeintlich nicht angekommen oder so, dann ja. Kommst du garantiert nie zurück. Hm. Weil wenn du da einmal raus bist, dann denkst du mit dir, wischst du dir so mit der Hand über die Stirn so, die Geste jetzt hier mal im Audio, Achtung, so mache ich das so. Und dann denkst du dir so, geschafft, nie wieder.
Genau.
Und beim Netflix mit dieser Monat-Kündigungsfrist denkst du dir, cool, jetzt bin ich das los und Weihnachten hole ich mir das zurück.
Ja, genau. So, jetzt holen wir es uns wieder. Ja, ja, also das fand ich auch, als wir hatten ja eine ganze Zeit lang Watch Ever, bevor es Netflix hier gab. Und du ja, klickst ja auch einfach auf dieses Aus-Dings im iTunes oder weiß ich nicht wo, irgendwo. Und dann ist es halt weg. Dann hast du das nicht mehr. Und das ist einfach so angenehm.
Ja.
Wenn es da jetzt was Tolles geben würde, was mich überzeugt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auch das wieder benutze, weil es halt einfach so einfach ging, es wieder loszuwerden.
Genau. Ja. Das sind Sachen, die manche Firmen nie kapieren werden. Aber gut. Okay. So.
Designated Survivor auf Netflix. 100%ige Empfehlung.
Genau. Verlassen wir das Thema, kommen wir zu dem Rest-Show-Teil sozusagen, wo es nicht mehr um Filme und Serien geht. Ja. Der Herr Giesbert hat Leute abgefüllt mit Alkohol. Was war da los?
Du wolltest mich eigentlich fragen, was ich noch so gemacht habe. Und dann wollte ich dir erzählen, dass ich ein Probieren und Catering gemacht habe, wie in Folge 25 beschrieben. Was nämlich?
War nicht Folge 25 des Sneakpods?
Nee, 25 des Cocktail-Podcasts. Cocktail-Podcast, Entschuldigung.
Ja, da muss ich schon vollständig sagen. Ja? Ja. Hier nicht irgendwelche Kurzform-Hashtags.
Genau. Genau, jedenfalls habe ich da mal wieder ein paar Probierrunden gemacht und ein paar Leute fröhlich gemacht.
Hat es funktioniert? Waren sie fröhlich am Ende?
Sie waren sehr fröhlich. Und das Lustige war, wir hatten am Anfang so einen warmen Drink, weil die Leute von draußen, die waren irgendwie voll auf dem Weihnachtsmarkt und sind dann erst zu dem Probierrunden-Ding gekommen.
Oder waren die ja schon angetütert?
Ja, aber die wussten, dass es Probierrunden gibt, deswegen haben sie sehr zurückhaltend getrunken gehabt. Jedenfalls.
Das ist auch besser. Auf den meisten Weihnachtsmärkten ist das besser, wenn man sich da zurückhält.
Ja. Also hier in Wiesbaden gibt es ein paar Stellen, die richtig gut sind, muss ich sagen.
Ja, hier in Frankfurt kann ich das nicht mit Fug und Recht, kann ich das nicht beurteilen, weil ich einfach zu selten dahin gehe. Aber ja. Die letzten Male, wo ich da war, war ich dann entweder an den falschen Ständen oder es gibt keine guten. Das kann ich nicht beurteilen. Aber
okay. Nee, also hier hatten wir jetzt gestern mal nicht, oder vorgestern, wann auch immer wir waren. Nee, gestern. Das war nicht so gut, aber als wir das erste Mal da waren, war richtig toll. Also eben einen eher trockenen Wein, der nicht so übersüßt war, aber schön gewürzt war. Natürlich gehören Gewürze in den Glühwein rein. Klar. Aber
ja, aber es muss halt nicht ein Kilo Zucker sein. Ja, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass der Basiswein scheiße
ist. Genau. Ja, und halt kein Kilo Zucker drüber. Also es muss halt echt auch nicht sein.
Ja, dann starte ich jetzt hier mit dem Aufruf an unsere Frankfurter Hörer.
Ja.
Oder Leute, die in Frankfurt schon auf dem Weihnachtsmarkt waren. Wenn es da irgendwo einen guten Glühweinstand gibt mit einem gut qualitativen Glühwein, dann schreibt bitte entweder in die Kommentare oder an robert@sneakpot.de, wo ist dieser Stand? Also wo, so, was weiß ich, irgendwie, dass ihr sagt, irgendwie der dritte Gang, wenn man von da kommt und dann links rein der vierte Stand oder so. Hm. Oder keine Ahnung, vielleicht.
Wir haben ja auch alle irgendwie Namen.
Standnummern oder Namen oder irgendwas, damit ich das finde, dann würde ich da vielleicht mal hingehen.
Ja.
Aber ansonsten meide ich den Weihnachtsmarkt jetzt eher. Wir haben vor der Sneak eine Currywurst, also ich habe eine Currywurst gegessen, du wolltest keine. Das wäre mir jetzt eigentlich genug Weihnachtsmarkt gewesen für dieses Jahr, ehrlich gesagt.
Wir können es ja nächste Mittwoch nochmal versuchen.
Ja, so in der
Vielleicht Art. Finden wir dann auch noch einen Glühweinstand.
Genau. Also wo müssen wir hin?
Genau.
Bitte wo in die Kommentare. Wir hingehen? Genau, zurück zu deiner Probierrunde. Dann,
genau.
Dann kamen sie also vom Weihnachtsmarkt und haben sich bei dir vor die Bar gesetzt. Oder wo hat das stattgefunden?
Nee, bei Bekannten von mir.
Okay, und dann habt ihr ihnen Sachen serviert.
Genau, haben wir den einen oder anderen Drink. Ich habe es mit meinem Cousin zusammen gemacht. Eben das übliche kleine Drinks mit Geschichte dazu und so weiter. Und quasi genau das, was ich auch am 13. Dezember mit Brian Weber abends um 9 Uhr deutsche Zeit live online machen werde.
Dazu. Ja, richtig. Du hattest letzte Woche davon gesprochen.
Genau.
Die Bartender's Journey Live-Sendung zum genau. Thema Probierrunden.
Genau.
Und wer da, passt das ja.
Genau, wer da die Rezepte oder so haben will, schreibt mich einfach kurz an oder Skype oder, ach, Skype sag ich schon, wie heißt das mit dem Vogel? Twitter.
Das mit dem Vogel.
Genau. Dann kann ich auch mal die Rezepte kurz durchschicken und dann kann man damit mitmixen und zuhören und vielleicht auch mit chatten. Das ist noch nicht ganz raus, wie das alles funktionieren wird. Ja.
Jetzt muss ich eiskalt mal an der Stelle hier eine Frage stellen.
Ja.
Wäre es möglich, dass ich jetzt noch einen Film bespreche, den ich vergessen habe?
Klar.
Oder geht das so sehr gegen das Konzept, dass ich das nicht darf und den auf nächste Woche vertagen muss?
Das ist unsere Sendung. Wir machen, was wir wollen.
Ich habe den eiskalt vergessen. Ich habe den hast wirklich denn geschaut? Nicht auf die.
Oh, ich habe auch noch einen Film.
Oh nein. Ist das gut?
Ja, ist das schön hier.
Weißt du, wie ich jetzt da auf den Film gekommen bin?
Erzähl.
Du hast eben gesagt, wie heißt das mit dem Vogel?
Ja.
Und dann dachte ich mir, Vogel. Irgendwas mit Vogel. Irgendwas mit einem Vogel war neulich. Und dann, während du weitergeredet hast, arbeitete dieser Vogel in meinem Kopf. Und dann ist mir eingefallen. Ich habe The Lone Ranger geschaut.
The Lone Ranger?
Ein Film mit Johnny Depp in der Haupt... ja, das ist schon... Da ist man jetzt schon auf dünnem Eis, wenn man sagt, Johnny Depp in der Hauptrolle. Er ist sozusagen Top Billed, wie es so schön heißt, in den amerikanischen... also in diesen Hollywood-Kreisen. Sagt man ja Top Billed Actor. Das ist dann Johnny Depp. Er spielt aber eine Figur namens Tonto, einen Indianer. Und die eigentliche namensgebende Figur... der Lone Ranger, eigentlich heißt er John Reed, in dem Film ist ein Schauspieler namens Arnie Hammer, ich hatte noch nie von dem Mann gehört, eigentlich heißt er Armand Douglas Hammer, aber gut, Arnie Hammer spielt also den Lone Ranger, was das ist eine das gab es auch mal als Serie und so, als Kinderserie. Was ist es? Also wir haben einen Typen, der ist eigentlich Staatsanwalt, dieser John Reed eben. Er kommt zurück in die Stadt, in der er aufgewachsen ist, zu seinem Bruder. Sein Bruder ist Texas Ranger, mit einer Frau verheiratet, die eigentlich immer in den Bruder verliebt war, aber also in den Staatsanwalt, nicht in den Texas Ranger, mit dem sie verheiratet ist.
Ups.
Genau. Also er kommt zurück in die Stadt, er gehört dahin, aber er war in der großen Stadt, hat studiert, ist Staatsanwalt geworden und glaubt an das Recht, an das Rechtssystem und sozusagen, dass das alles seine geordneten Wege gehen muss und man nicht irgendwie Rache und Rache nehmen kann und Selbstjustiz, wie sagt man doch, ja, Selbstjustiz üben darf. Und während der Zugfahrt, mit der er sozusagen in die Stadt kommt, draußen im Westen, irgendwo in Texas, um Züge geht es sowieso sehr viel in dem Film, denn es ist die Zeit, wo Eisenbahnen gebaut wurden, wo sozusagen die Verbindung zwischen Ost, East Coast und West Coast, dass sie die beiden Eisenbahnen, die da von beiden Seiten sozusagen losgebaut wurden, dass sie sich dann in der Mitte mal treffen und verbunden werden und man dann endlich durchs Land fahren kann. Das ist so genau die Zeit, in der das spielt, so der typische Wild-West-Zeit, wo dann halt Eisenbahnlinien durch Indianerland gebaut wurden und Friedensverträge mit Comanchen und so, das ist so genau die Zeit. Und jetzt haben wir also den Staatsanwalt in einem Zug, der kommt in die Stadt und in dieser Stadt soll auch eine Exekution stattfinden und zwar soll ein großer Bösewicht in der Stadt gehängt werden. Die Figur heißt Butch Cavendish, von William Fichtner gespielt. Der ist in demselben Zug mit so ein paar Sheriffs irgendwie, ist er da gefesselt hinten in so einem Wagen, abseits der Passagiere. Und dort ist auch unsere Figur von Johnny Depp, nämlich Tonto, der Indianer, ist da auch gefesselt, weil der auch irgendwie was... Er wird dann irgendwann in dem Film gefragt, was ist eigentlich dein Verbrechen? Was hast du getan? Warum sitzt du im Knast? Und seine Antwort ist, Indianer. Also das reicht als Verbrechen, was man begangen hat. Er ist ein Indianer, ja. Das reicht. Und es ist ein sehr humoriger Film, es ist ein sehr lustiger Film. Das heißt, all diese Dinge, die da passieren, sind immer so mit so einem Augenzwinkern irgendwie. Und jetzt kommen sie in die Stadt und natürlich, wie das ist, der Typ Butch Cavendish, großer Mega-Verbrecher, wird nicht gehängt, sondern wird in einem Zugüberfall, wo seine Bande den Zug überfällt mit vielen Pferden und so, wird er befreit. Und am Ende sind der Staatsanwalt und der Indianer aneinander gekettet und nicht mehr der Indianer und der Bösewicht im Zug gefesselt, wie das eigentlich hätte sein sollen, sondern der Bösewicht entkommt und der Indianer ist mit dem Staatsanwalt aneinander gekettet und der Zug ist unaufhaltsam auf Vollgas gestellt und kracht irgendwie ins Nirvana irgendwo über das Ende der Gleise hinaus. Und dann haben wir halt den Film. Wir haben einen entflohenen Superverbrecher und wir haben die beiden, die sich jetzt kennen, und eigentlich will der Staatsanwalt sofort den Indianer wieder verhaften, weil der war ja gefesselt, also er glaubt ja so sehr an das Recht, der muss ja böse sein, obwohl der ihm total viel geholfen hat. Und die beiden wachsen dann aber so langsam zusammen, und nachdem unsere Staatsanwaltschaftsfigur namens John Reed irgendwann erkennt, dass das mit dem Recht und so im Wilden Westen nicht so 100% funktioniert und dass so ein bisschen Selbstjustiz manchmal vielleicht sein muss, weil man sonst einfach allein im Stich gelassen wird, weil einem sonst halt keine Gerechtigkeit widerfährt in diesen Zeiten, wird er dann irgendwann durch langsame, aber stetige, steht da Tropfen hüllt den Stein, Einwirkung seines indianischen Freundes Tonto, wird er dann irgendwann zum Lone Ranger und setzt sich eine Maske auf, die ein bisschen an Zorro erinnert, und setzt sich auf ein weißes Pferd, das irgendwie ein magisches Pferd ist. Ich liebe diesen Satz, den habe ich seitdem, es kommt ein weißes Pferd namens Silver, mischt sich da irgendwie ein, es ist plötzlich da und es kann Dinge, die Pferde eigentlich nicht können. Also Johnny Depp, also die Tonto-Figur, ist zwischendrin überzeugt, dass das Pferd reden kann und weiß es aber nicht so genau, ob es reden kann, weil manche Tiere können noch reden. Früher haben alle Tiere geredet, manche Tiere reden heute noch, aber meistens nur, wenn man mit ihnen alleine ist. Und man muss dann mal gucken, ob dieses Pferd nur reden kann. Pferd ist möglicherweise sehr dumm, spielt aber möglicherweise auch nur sehr dumm. Und irgendwann steht dieses Pferd dann auf einem Baum und er guckt so rüber.
Hä, was?
Ja, das Pferd kann halt Sachen, die es nicht kann eigentlich. Er guckt so rüber zu dem Pferd, und wie das auf dem Baum steht, und guckt dann wieder zu dem anderen. Und er redet halt immer so ein abgebrochenes Deutsch, weil er ist halt Indianer und kann nicht richtig Englisch in dem Fall. Und sagt dann zu dem anderen Mann, zu dem Lone Ranger: mächtiger Dachschaden bei Pferd. Und dieser Satz ist so in meinem Kopf geblieben. Und weshalb ich überhaupt zu dem Film jetzt wieder gekommen bin: er trägt dann einen Vogel auf dem Kopf. Also wenn man sich mal Bilder das Plakat von dem Film anguckt, ja, er trägt einen Raben, einen toten Raben auf dem Kopf, von dem er glaubt, dass da nur die Seele irgendwie schläft oder so. Er wartet auf die Seelenrückkehr. Weil der andere verarscht ihn die ganze Zeit, was er mit diesem scheiß toten Vogel auf dem Kopf will. Und der Vogel nicht tot, warten auf Rückkehr von Seele. Ganz anderes Thema, so nach dem Motto.
Ja.
Und deshalb füttert er diesen toten Vogel, den er auf dem Kopf hat, immer mit Dingen, die der natürlich nicht isst, weil der ist halt tot. Mhm. Aber steckt ihm halt immer so Essen oben, was dann einfach runterfällt. Und deshalb fiel mir das wieder ein. Aber dieser Satz, mächtiger Dachschaden bei Pferd, den habe ich, glaube ich, seit ich den Film gesehen habe, irgendwie 10-mal an irgendwelchen Stellen im Alltag gesagt. Der ist mir hängen geblieben. Der Film ist insgesamt nicht wirklich ohne Fehler, also nicht wirklich ohne, it's not flawless, würde der Ami sagen, wie man das in Deutsch sagt, weiß ich gerade nicht, aber ich fand ihn lustig genug, also ich mag einfach diese Johnny Depp Figur. Der Film ist Regie von Gore Verbinski, also das ist natürlich der Typ, der mit Johnny Depp zusammen die Flucht der Karibik Filme gemacht hat, zumindest die ersten beiden, glaube ich. Weiß gar nicht, ob der dritte ist nicht mehr von, ist ja auch egal. Jedenfalls Gore Verbinski. Und deshalb merkt man das an der Bildsprache, man merkt das an der Art, wie Johnny Depp spielt. Es ist einfach die Weiterführung dieser Captain Jack Sparrow Figur als Indianer. Die Art, wie verrückt er ist, wie kaputt er irgendwie ist und wie er sich gibt. Das ist so sehr Jack Sparrow. Jetzt halt als Indianer. Und natürlich ist das alles irgendwie eine Kopie von allem, aber mir hat es Freude gemacht. Vielleicht war ich auch einfach an dem Abend einfach zu unterhalten.
Spricht ja auch nichts dagegen, wenn es einem manchmal so geht. Also.
Nee, manchmal ist es einfach so. Und natürlich, das Finale mit dieser Zugverfolgungsjagd und so, das streckt sich alles ein bisschen sehr lange und die Geschichte ist ziemlich simpel. Aber der Lone Ranger ist ein bisschen peinlich an manchen Stellen. Aber der ist halt dauernd Johnny Depp und der ist irgendwie so, dieser Indianer, diese komische Figur, die er da spielt, mit diesem Vogel auf dem Kopf und dem Pferd und also, ja, dann kann dieses Pferd plötzlich auf dem Dach und keiner weiß, wie es darauf gekommen ist. Und der Lone Ranger sagt, jetzt kann das Pferd auch noch fliegen oder was? Und natürlich völlig berechtigter Einwand, weil wie ist das scheiß Pferd auf das Dach gekommen? Und der Lone Ranger antwortet, nee, jetzt wird man nicht albern. Und so diese kleinen Gags, die überall drin sind. Ich war an dem Abend, war ich sehr erfreut, diesen Film zu sehen.
Okay.
Ja, The Lone Ranger.
Mit The Lone Ranger. Ich würde mich etwas kürzer halten und möchte nur kurz nochmal Sicario empfehlen. Du hattest den, glaube ich, mal in der Sneak gehabt und besprochen.
Toller Film, nach wie vor. Empfehlung.
Genau. Und ich habe ihn mir heute Mittag oder gestern, verschwimmen die Tage, angeschaut. Nee, es war und. Ich habe ihn nämlich gestern angefangen und heute fertig geguckt. So war's.
Was? Das ist so ein Film, den kann man nicht zerreißen. Also.
Ja, aber es gab dann Gründe, weswegen ich nicht weitergucken konnte und dann habe ich ihn heute weitergeguckt.
Okay, na gut, ja. Immerhin.
Genau.
So gut.
Genau, so dass ich ihn heute auch, und ich fand ihn richtig aufregend, er hat richtig Spaß gemacht, er ist nicht so angenehm am Schluss, also insbesondere am Schluss, auch zwischendurch schon nicht. Und ein sehr lohnender Film, sehr aufregender Film.
Kann man wirklich auch gut wahnsinnig gucken. Gut besetzt. Emily Blunt in der Hauptrolle.
Ja,
starke Frauenfigur.
Super
stark. Brolin,
vor allen Dingen
Benicio del Toro.
Genau. Die beiden sind toll zusammen gegeneinander, aber auch mit ihr und ihr Partner, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, der dann, wie sie zusammenspielen. Und
ja.
Sie immer nur ein graues T-Shirt an und nichts, also eben nicht auf sexy oder sonst irgendwas, sondern super tough, stark, tolle, tolle Rolle. Ja, wirklich
gut. Ja, und allein diese Szene auf der Brücke am Anfang da in der mexikanischen Grenze. Also allein das schon.
Ja, ja.
Krass.
Das war dann, so aufregend.
Ja. Und dann später diese Szenen in den Tunnels unten und ja, einfach toller Film. Und auch die Kameraarbeit und die Musik mit diese Szenen in der Wüste, wo man das dann immer so von oben sieht und dazu diese tiefbassige Musik und so, also.
Ja, genau, es ist eigentlich nur so. Ja, also, große Empfehlung, Sicario, wer es noch nicht geschaut hat, solltet ihr auf eure Liste nehmen, gibt es bei Amazon auf Deutsch und auf Englisch.
Kostenlos. Sehr gut. Und beim Sneakpot in Folge 403.
Richtig.
Genau, war sogar unser Titelthema, weil kam in der Sneak.
Ja, genau.
So, da haben wir jetzt einfach nochmal, vorhin sage ich noch, das ist der Teil mit dem Film, der ist jetzt zu Ende und dann, okay. Siehst du, das, jetzt wissen die Hörer, die bis hierher gehört haben, was darauf zu geben ist, wenn ich so eine Ansage mache, nämlich nix. Ja, vielleicht gibt's andere Filmpodcasts, wo man mehr auf das geben kann, was sie sagen, zum Beispiel den Spätfilm, ich weiß es nicht.
Ist
nur eine Vermutung. Der Spätfilm hat jetzt gerade, wir haben jetzt aktuell, wo wir aufnehmen, den 4. Dezember, der Spätfilm hat einen Adventskalender angefangen. Spätfilm ist auch aus Frankfurt, ein Filmpodcast, befassen sich normalerweise eher mit Filmen, die schon ein bisschen mehr Zeit auf dem Buckel haben als unsere Sneak-Filme, die ja noch vor ihrem eigentlichen Kinostart stehen. Da sind eher beim Spätfilm gut abgehangene Filme, die man dann in aller Gänze bespricht. Auch anderes Format, die spoilern die Filme auch, also machen wir ja eigentlich nicht. Insofern vielleicht auch da mal reinhören und die haben jetzt einen Adventskalender angefangen, wo sie jeden Tag eine Sendung raustun, die auch nicht alle von ihnen sind, sondern teilweise auch von anderen Podcasts. Es begann gleich irgendwie am zweiten Tag mit einer Folge von Der Weisheit, die den Film, den es eigentlich zu besprechen galt, nicht gesehen haben, was ich sehr unterhaltsam fand. Und ja, dann kam der Nerd Talk, kam jetzt dran, glaube ich, am 3., meine ich wohl.
Ja.
Und das geht jetzt dann natürlich, wie sich das für einen Adventskalender gehört, 24 Türchen lang weiter.
Ja.
Und wir können jetzt mal schon so viel spoilern, wir sind auch dabei. Aber wir sagen nicht wann und wir sagen nicht wozu. Aber wir sind auch dabei und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr wohl den Spätfilm-Adventskalender mit aufmachen.
Genau, wir haben es schon gehört, aber noch nicht geschnitten.
Gehört. Nee, wir haben es auch
geredet, aber nicht
Genau, wir haben es vorhin aufgenommen und gesprochen, aber wir müssen es noch ein bisschen post-productionieren. Damit hast du jetzt natürlich schon verraten, dass wir nicht morgen dran sind. Aber wir kommen. Und wo, sagen wir nicht. Haha.
Haha. Huha. Muhaha.
Ja, Das ist genau so eine Aktion wie die andere Aktion, wo wir uns auch noch eingeklinkt haben. Die kennt ihr natürlich schon von uns.
Genau.
Letztes Jahr haben wir es, glaube ich, irgendwie verpeilt, ne? Also wir waren auf jeden Fall schon ein paar Mal dabei. Es geht ums Pottwichteln. Stefan, du hast uns angemeldet. Worum geht's?
Genau, Pottwichteln ist ja der jährliche Podcast-Zusammenschluss gegenseitig Folgenmach-Marathon. Da gibt es, dieses Jahr sind es 50 Podcasts, die sich zusammengeschlossen haben, wo jeder gesagt hat, ja, ich möchte mitmachen. Und dann hat sich eine zentrale Stelle darum gekümmert, diese Podcasts untereinander zu verlosen. Das heißt, jeder hat jetzt einen Podcast zugelost gekriegt, für den er eine Folge in dem Stil des Podcasts machen muss und möchte.
Die dann bei denen ausgestrahlt wird.
Genau. Das also heißt,
wir haben teilgenommen, das heißt, wir müssen, erklär du.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt einen Podcast zugelost gekriegt, den wir, du kannst ihn auch nicht, ich kannte ihn jedenfalls nicht.
Ich kann ihn nicht, nee.
Ja. Den wir jetzt bewichteln sozusagen und für die wir jetzt, also das Spannende ist halt, du hörst deren Folgen dir an, versuchst, deren Konzept zu verstehen und nachzumachen und dann eine Sendung in deren Stil zu machen.
Die dann bei denen ausgestrahlt wird.
Genau.
Nicht bei uns.
Ohne zu sagen, hallo, hier ist der Robert und der Stefan vom Sneakboard, sondern wir sagen halt, ich bin der so und der so vom XY-Podcast. Das dürfen wir jetzt natürlich noch alles nicht sagen.
Ja, wir sagen möglicherweise hallo zum Sowieso-Podcast. Wir müssen ja nicht so tun, als ob wir die sind. Das ist ja Quatsch. Aber wir sagen unsere Namen nicht.
Genau.
Und wir versuchen, deren Sendung zu sein.
Genau. Ja, wir sagen eben nicht unseren Podcast. Ganz wichtig. Das ist eben
genau, und wir versuchen auch nicht irgendwie so zu sein, wie wir hier sind. Also natürlich, wir sind wir, das kann man nicht verhehlen, aber die haben ja bestimmte Konzepte, bestimmte Rituale, die machen bestimmte Running Gags oder irgendwas in der Richtung.
Genau.
Und wir müssen versuchen jetzt so ein bisschen das zu hören, was machen die, wie tickt deren Sendung. Und dann müssen wir versuchen, eine Sendung zu machen, die in deren Sendereihe passt, sozusagen, ja. Und das haben wir jetzt vor uns. Die Aufnahme machen wir in den nächsten Tagen irgendwann. Mhm. Im Moment sind wir noch so ein bisschen in der Vorplanung und das ist es ist halt schon irgendwie eine Aufgabe so, ja. Also ich erinnere mich an die letzten Male, wo wir dann irgendwie hatten wir einmal so eine Sendung von Leuten, die sehr viel jünger waren als wir und sehr eine sehr koffeinschwangere, überdrehte Sendung gemacht haben. Das war damals auch so ein bisschen so, oh Gott, wie können wir uns da reinversetzen?
Genau,
wie können wir das hinkriegen?
Kriegen wir das so aufgeregt hin? Ja.
Ja. Und jetzt haben wir ein komplett anderes losgezogen. Also was heißt, ja, also zumindest.
Beim ersten Mal hatten wir doch so ein Bücher-Podcast.
Ja, nämlich dunkel.
Ja. Wenn man die Bücher erzählt hat und nachgespielt hat und so.
Genau. Und jetzt müssen wir das halt machen und dann wird es natürlich, und das ist jetzt dann schon mal die Ankündigung für unsere Hörer, wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann,
am 24. Dezember.
Richtig. Wenn ihr da eine Sendung von uns kriegt, wo ihr das Gefühl habt, die Stimmen kenne ich gar nicht, wer sind diese Leute?
Mhm.
Wir kriegen natürlich auch eine Wichtelsendung von irgendwem und wir beide, Stefan und ich, wissen auch nicht von wem.
Genau.
Das weiß nur irgendwie das Pott-Wichtel-Organisationskomitee und sonst niemand. Wir kriegen wir irgendeinen MP3 von irgendwelchen Leuten, die auch einen Podcast machen normalerweise, aber einen anderen. Und die eine Sendung in unserem Stil machen. Und die senden wir euch dann auf die Ohren. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Also wir strahlen da irgendwas aus, wo wir nicht wissen, wer das gemacht hat, was da drin ist. Also natürlich, wir werden uns das vorher vielleicht mal anhören, weil wir kriegen das ein paar Tage vorher. Und dann stellen wir das auf unseren Server mit irgendwelchen Shownotes, die uns mitliefern. Und ihr müsst euch das dann anhören. Oder ihr dürft euch das anhören.
Genau.
Und wir sind sehr gespannt.
Ja.
Irgendwer wird jetzt wahrscheinlich diese Sendung hören. Da freue ich mich ja irgendwie drauf. Irgendwer hört diese Sendung und denkt sich, diesem Stil dieser Sendung muss ich jetzt dann das, oder die sind schon fertig mit ihrer Aufnahme, kann auch sein, keine Ahnung.
Kann natürlich sein, ja, genau. Ja,
Streber. Ihr Streber, ihr.
Streber. Ja, Pottwichteln. Ist immer wieder schön. Ist natürlich jetzt zu spät. Ich hatte es aber vor ein paar Monaten ja schon mal angekündigt. Eben alle die selber Podcasts machen. Also schreibt euch auf den Kalender für nächstes Jahr Oktober, dass ihr mal nachforscht, wann und wo das wieder losgeht. Da gibt's irgendwie ein, zwei Feeds, die man gut abonnieren kann, wo man das dann locker mitkriegt, wann das alles stattfindet. Und das ist einfach immer cool. Also man lernt halt andere Podcasts kennen, man hört nochmal ganz anders andere Podcasts, viel genauer, viel auf eine andere Art und achtet halt auch dann, im Anschluss jedenfalls geht mir das so, dann, wenn man die Sendung von den anderen hört, achtet man halt auch anders auf seine eigene Sendung nochmal.
Ja, das habe ich beim letzten Mal, weiß gar nicht, ob es das letzte Mal war. Also, wenn man dann selbst so eine Sendung kriegt und sieht und hört, was die Leute sozusagen als die Essenz, also beziehungsweise was die Leute rausdestilliert haben, an was sie sich orientieren müssen, was den Kern unserer Sendung ausmacht, den sie sozusagen treffen müssen, damit die Sendung so wird wie unsere. Und manchmal hat man das Gefühl so, nee, die haben das nicht verstanden. Oder man hat das Gefühl, wenn die das verstanden haben, was machen wir falsch? Oder auch immer. Also irgendwo ist das auch für einen selbst total interessant.
Ja. Ja. Ist halt eine ganz andere Art von Feedback, die man kriegt.
Ja, klar. Und auch eine andere Art von Feedback, die man geben muss. Also
genau.
Ich kann mich auch erinnern, auf dem Chaos Communication Kongress, einen unserer ehemaligen Wichtel, für den wir gewichtelt haben, getroffen zu haben. Und dann mit dem ins Gespräch gekommen zu sein, hey, ihr habt doch damals für uns und so und die Sendung, oh, das war voll cool. Und dann mit demjenigen noch ein bisschen geplaudert zu haben. Das war auch ganz nett.
Ah, stimmt, das war diese aufgedrehte Sendung, oder?
Ja, genau. Ja. Cool. Zu dem Zeitpunkt war auch schon wieder ein bisschen ruhiger. Also zumindest
noch ruhiger.
In person, also direkt so, war ein bisschen ruhiger als in der Sendung. Okay. Vielleicht ist das seine Online, seine On-Air-Persona.
Wir sind ja auch ganz anders, wenn wir Off-Air, nein, sind wir nicht. Du hast noch reingeschrieben, dass du die ARD-App empfehlen möchtest.
Ja, und zwar für tvOS, wie es so schön heißt. Also für den Apple TV. Für den neuen, der Vierer Apple TV kann ja Apps. Du hast noch einen Dreier, ne?
Ja.
Dann ist das jetzt leider keine Empfehlung für dich, sondern für unsere Hörer, die hier ein bisschen in der Moderne angekommen sind. kleiner Diss.
Ich mach Musik und dreh dich weg.
Kleiner Diss für den Stefan noch. Also Apple TV. Für den neuen Apple TV gibt es ja Apps und die ZDF war so freundlich, gleich mit dem Release des Apple TV 4 in der Moderne anzukommen und eine Apple TV App zu releasen, die auch ziemlich toll ist. Da ist halt live ZDF sozusagen, wenn du willst, drin. Mhm. Und natürlich die gesamte Mediathek, die du da angucken kannst. Irgendwie halbwegs ordentlich sortiert, mit einer Suchfunktion, dass du da reingehen kannst und sagen kannst, okay, hier, jetzt ist Sonntag, wir haben am Freitag die heute schon nicht geguckt, wollen wir die jetzt gucken? Ja, okay, gucken wir, zack, ZDF-App auf dem Apple TV an, heute schon eingegeben, klick, zack, läuft, wunderbar. Genauso, wie man das haben will. Und die ARD glänzte mit Abwesenheit.
Echt?
Und das war so, wo man sich gedacht hat, ja, warum? Also ich meine, ihr habt eine iOS-App, so schwer kann das doch nicht sein. Es ist dieselbe Programmiersprache, es ist dieselbe Codebasis. Ihr müsst einfach nur die GUI einmal anpassen und auf Touch-Bedienung umstellen und auf 1080p. Und dann ist es das. Also wo hakt's denn? Und ich weiß nicht, wie lange der Apple TV jetzt draußen ist. Ich glaube sowas wie 1 Jahr und 3 Monate oder so. Oder vielleicht irgendwie grob. Und jetzt hat die ARD es endlich geschafft.
Wow.
Natürlich nicht komplett. Also ich meine, wieso sollte da jetzt schon Livestreaming drin sein? Also Live-Fernsehen. Das ist natürlich, das wird vielleicht mit einem Update nachgereicht, vielleicht auch nicht. Im Moment ist es nur die Mediathek, nicht ARD Live. Das kann ich jetzt verschmerzen. Ich habe immer noch einen Kabelreceiver am Fernseher angeschlossen. Ich kann die ARD auch so einschalten. Allerdings ist es trotzdem irgendwie unverständlich, warum das nicht, also die iOS-App kann das ja. Also what? Why? Aber gut. Okay, jedenfalls, die Mediathek ist jetzt drin. Das heißt also, Tatort verpasst, wenn man ein Apple TV besitzt, ist jetzt keine Ausrede mehr, den nicht zu gucken. Und der Umweg, den ich bisher gegangen bin, das heißt also, Mediathek-View auf dem Mac aufmachen,
runterladen.
Zeug runterladen.
Umrechnen. Dann, na ja, gut.
Ja, nicht umrechnen, weil meistens kriegst du ein MV4, aber irgendwie Play drücken und dann über Airplay auf ein Apple TV schicken oder wie in irgendein Verzeichnis schmeißen oder ins Plex schmeißen oder sonst irgendein Umweg, ist jetzt vorbei. Du machst jetzt Apple TV an, startest die ARD-App, machst einen Tatort an, fertig.
Apropos Tatort, wir haben heute nur 20 Minuten geschafft. Oder
10. Ich habe heute von meiner Freundin gesagt bekommen, das ist heute der Bodensee, den will ich nicht sehen. Und dann habe ich stimme mir dazu, ich mag die Bodensee-Crew auch nicht. Also.
Das war das letzte Mal, glaube ich.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Also vielleicht gibt es ein neues Team, die, also irgendwas müssen die ja, wer hat denn die, ach, das war die Schweizer. Genau, die werden wahrscheinlich irgendwo anders ein neues Team aufmachen.
Ist okay, vielleicht sind die ja besser. Also ich mochte ihn immer, aber sie nicht.
Ja, ach, es war... Ja,
wobei, nee, er war auch albern, ich nehme das zurück.
Ja. Ja. Ja, irgendwie, weil auch die Story fing schon so komisch an, habe gar nicht weitergeguckt. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja jetzt über was reden, was wir nicht mal fertig geguckt haben. Vielleicht war es ja ein ganz toller Tatort. Man hätte ihn unbedingt zu Ende gucken müssen, aber...
Hätte Fahrradkette.
Ja, ist jetzt nicht
vergessen. Gut. Die Sendung ist auch lang genug, deshalb machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle.
ARD,
genau. Wir verweisen auf die ARD-App, wenn ihr den Tatort sehen wollt. Wir werden uns dazu nicht äußern. Wir empfehlen Star Trek, wir empfehlen Designated Survivor. Ich möchte Lone Ranger empfehlen, Stefan möchte Sicario empfehlen. Von dem eigentlichen Sneak-Film Love and Friendship wollten wir, glaube ich, eher abraten, außer ihr seid Kostümfilm-Fans. Wir haben ihn mal in das Genre Kostüm-Gemeinheiten-Film einsortiert.
Mhm.
Und ansonsten Pottfilm und Spätwichteln. Genau, das wollte ich sagen. Also bei Pottfilm mal reinhören und bei Spätwichteln vielleicht warten, dass die Sendung rauskommt.
Ja.
Und wenn ihr eine andere ARD-Sendung verpasst habt, findet ihr die sicher in der ARD-App auf dem Apple TV. Das war jetzt einigermaßen durcheinander, soll uns aber nicht davon abhalten, dass ich mich bedanke fürs Zuhören bei der 464. Sendung des Sneakpots. Und nächste Woche
465.
Oh, Entschuldigung, die 465.
Entschuldigung.
Dann kommt nächste Woche die 466.
Sehr richtig.
Und die 500 rückt damit unaufhaltsam näher. Vorschläge, was wir da machen sollen. Live, Auftritte, Bühnen, Theater, was ihr so uns alles vorschlagen wollt, nehmen wir unter info@sneakpot.de gerne entgegen. Bis dahin sagen wir Tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.